Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bachelor-Podcast. Heute bin ich im Studio mit dem Sigi und wir möchten über ein aktuell sehr wichtiges Thema reden, und zwar Jobsuche.
Hoi Rebi.
Hoi Sigi.
Schön, dass ich wieder mit dir das Studio teilen darf.
Ja, freut mich auch. Dafür haben wir Evelyn Giger eingeladen, die in diesem Bereich eine Spezialistin ist. Hoi Evelyn.
Hoi miteinander.
Hoi Evelyn.
Schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, um mit unserem Podcast aufzunehmen.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein.
Vielleicht möchtest du dich gerade schon selber vorstellen, wer du bist und warum du dich beim Thema Bewerben so gut auskennst.
Mhm, mache ich gerne. Also mein Name ist Evelyn Giger. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Coaching unterwegs und habe mich auch auf das Thema Laufbahncoaching konzentriert. Ich habe mein Büro hier in Zürich und darf für die HWZ das Career Coaching umsetzen, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir uns heute das dritte treffen.
Genau, ja. Und da hätte ich gerade eine Frage. Du hast dich, ich glaube, im 2009 selbstständig gemacht, mit dem Unternehmen Denkmal. Wo ich übrigens einen genialen Namen finde, weil es den ganzen Bewerbungsprozess ziemlich auf den Punkt bringt. Angefangen bei der Selbstreflexion, denk mal darüber nach, wer du bist, so in dem Kontext. Und bis zum Bewerbungsschreiben selber mit dem Nomen, das Denkmal. Also quasi das Zeichen setzen, damit man bei den Menschen auch in Erinnerung bleibt. Jetzt frage ich dich, wie bleibt man deiner Meinung nach am besten in Erinnerung?
Also du hast erstens einmal meinen Claim bestens erfasst.
Ja, ja, <bevor.
lacht> genau, das ist nämlich genau damit gemeint, einen Denkraum zu schaffen, wo man über so Themen nachdenken kann.
Ja.
Meine Meinung ist, man bleibt am besten in Erinnerung, wenn man authentisch ist und wenn man seine Identität zeigt. Weil es gibt so viele der anderen und man muss aus dieser Masse von Bewerbern rausstechen, man muss eine Einzigartigkeit zeigen und das muss auch in den Unterlagen und im ganzen Prozess sichtbar werden.
Ja, Evelyn, du hast vorhin das CV erwähnt. CV ist ja eine Art Verkaufsdokument und da gibt es ja immer zwei Typen von Kandidaten, Kandidatinnen. Die sich unter ihrem Wert verkaufen und eine sehr bescheidene Auswertung machen. Und dann gibt es die anderen, die überall top sind, überall Native sind, Native English Speakers, Native Adobe Users und so weiter. Wie siehst jetzt du das? Darf man leicht übertreiben oder vielleicht auch mal etwas hinschreiben, wo ja, so ein bisschen Wishful Thinking ist?
Das ist eine gute Frage, die du da stellst. Ich glaube, es geht darum, die eigene Persönlichkeit gut zu repräsentieren. Das heisst, wenn du sehr gut fährst mit, ich gehe ganz an meine Grenzen von dem, was stimmt und was ich mit gutem Gewissen authentisch kann vertreten, dann mach das auf jeden Fall, weil es ist genau das, was du sagst. Es ist ein Bewerben, ein auf sich aufmerksam machen. Und sehr häufig habe ich gerade in den Coachings Leute, interessanterweise häufig Frauen, die tief stapeln. Ja. Und wo ich sehr häufig in den CVs dann genau auf das aufmerksam mache und sage, wenn ich den CV schaue oder anschaue und gleichzeitig mit ihnen rede, dann kommt mir ganz ein anderer Mensch entgegen.
Ja.
Und wie kann man denn das am besten, so seine Identität zeigen in einem CV?
Ich glaube, es geht darum, eine gute Mischung zu finden zwischen Ausführlichkeit, also zeigen, was man kann. Häufig sehe ich dann nur so ein paar Bullet Points von der letzten Tätigkeit, vom letzten Arbeitgeber. Und ich kann aber daraus nicht lesen, was du alles für Detailkompetenzen verstärken, die dir in dieser Zeit erarbeitet hast und auch eben kannst in einer neuen Funktion einbringen. Und das muss sichtbar werden. Natürlich dürfen sie wie nicht 7 Seiten lang sein. Das schaut kein einziger Recruiter an.
Ja.
Aber er muss aussagekräftig sein und etwas über dich und deine Stärken aussagen.
Ja.
Okay, ja. Bei dem HWZ Career Coaching, das du anbietest, was haben da Bachelorstudierende für Möglichkeiten?
Ja, es ist eigentlich ein kombiniertes Angebot. Es gibt zum einen 4 Workshops, die in sich aufbauend sind, wo wir in der Reihenfolge durchlaufen, wo staune ich. Das ist so eine typische Standortbestimmung, was macht mich aus, was kann ich. Dann, was biete ich? Dort schauen wir genau die Stärkenorientierung an. Das ist häufig für die Studierenden so Haarerlebnisse, so, sich mit anderen darüber auszutauschen, was sie selber von sich vielleicht gar nicht, noch nicht so kennen. Und was will ich? Das ist dann der Schritt, wohin sehe ich meine Zukunft. Das kann eine kurzfristige, mittel- oder auch langfristige Zukunft sein. Und der vierte Workshop ist dann relativ offen. Da geht es darum, wie gehe ich jetzt ganz konkret vor. Das eine ist die Theorie und das zweite ist die Praxis. Das ist die Workshop-Reihe, wo immer wiederkehrende Daten stattfindet. Und zum anderen haben die Studierenden die Möglichkeit, ein individuelles Coaching bei mir zu beziehen. Wir werden das immer mehr ausbauen, dass noch andere Berater in Einsatz kommen. Unseren Erfolg holt uns ein. Wo ich meine ganz persönliche Fragestellung im Zusammenhang mit meiner Laufbahn und mit meinem Coaching kann, oder meiner Persönlichkeitsentwicklung kann beantworten.
Ja, okay. Und jetzt eben, du erwähnst es eben jetzt im Zusammenhang mit den Studierenden. Du befasst dich ja auch mit dem Thema Gesundheitsförderung für Organisationen und Führungskräfte. Jetzt mehr im Zusammenhang mit der Haltung oder mit dem Verhalten, das eine Person hat. Was sind da die grössten Unterschiede, die du merkst bei den Studierenden oder halt eben zwischen jemandem, der noch studiert und jemandem, der das Studium abgeschlossen hat eventuell?
Mhm. Also ich weiss nicht, ob ich die Range so klein kann machen kann. Ich würde es glaub, gerne ein bisschen in Generationen ausweiten. Mhm. Ich habe ja relativ eine breite Bandbreite. In meiner sonstigen Praxis sehe ich eigentlich alle Generationen. Mein ältester Anführungs- und Schlusszeichen Klient war 75. Wow. Also wirklich die ganze Bandbreite. Was mich sehr beeindruckt von dieser Generation, die jetzt studierend ist, die ich so im Rahmen der HWZ-Coachings kennenlerne, ist eine ganz hohe Sozialkompetenz, die sie mitbringen. Ständig eigentlich die Frage nach dem Sinn und nach der Perspektive. Also sie machen nicht Dinge einfach, weil man sie tut. Also im Vergleich zu meiner Generation, wo die Leistungsorientierung noch viel stärker spürbar ist. Mhm. Und sich früh eigentlich schon mit einer ganzheitlichen Laufbahnplanung auseinandersetzen. Also es geht nicht mehr nur noch um Karriere, sondern es geht darum, wie verbinde ich die verschiedenen Einheiten von meinem Leben zu meinem optimalen Lebenskonzept, wenn ich mir das vorstelle.
Also kann man das so ein bisschen zusammenfassen, es ist für die Jungen nicht nur ein Job, sondern sie wollen wie so ein bisschen Passion finden.
Absolut.
Ja. Mhm.
Und da hat sich auch die Laufbahnthematik sehr verändert in den letzten Jahren. Also wo man früher noch stark die Karrierenorientierung hatte, ist es jetzt viel mehr eine sehr diverse Laufbahn, bis hin zu Rückschritt, wenn man es so nennen will, dass ich mich bewusst zum Beispiel von einer Führungskarriere verabschiede, weil sie mir zu viel Raum in meinem Lebenskonzept einnimmt. Oder Mosaikkarriere, wo ich auch mal eine Querbewegung mache, einen Branchenwechsel mache, wo wir ja vielleicht auch noch darüber reden, was das heisst. Viele machen auch Portfolio-Karrieren, also so weg von dieser 100%-Anstellung, dass ich verschiedene Mandate habe. Das ist auch eine Zukunft im Thema Laufbahn, die sich gut eigentlich auch eignet, um auf einem stabilen Fundament zu stehen.
Ja.
Mhm. Sehr spannend, ja. Da habe ich gerade noch eine Frage zu der Branche, zum Branchenwechsel, den du angesprochen hast. Es gibt ja viele, die irgendwie bei der öffentlichen Verwaltung lang geschafft haben oder auf einer Bank und nachher Schwierigkeiten haben, um einen Job zu finden in einer anderen Branche, weil sie wirklich einen Stempel drauf haben, kann man so sagen. Was empfiehlst du so Leuten?
Mhm. Das ist immer sehr eine individuelle Fragestellung, weil häufig ist der Stempel oder die Hürde viel mehr im Kopf als in der Realität. Ich habe jetzt einige Erfolgserlebnisse schon dürfen erleben von Kandidaten, wo wir genau das Thema diskutiert haben, die auch Mühe hatten, aus diesen manchmal goldigen Käfig sich ein bisschen zu verabschieden und wirklich einen mutigen nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Ich würde sagen, es braucht sicher in der Tendenz ein bisschen mehr Schnauf, ein bisschen mehr Zeit, wenn man einen Branchenwechsel verfolgt, weil man ist ein unbeschriebenes Blatt. Der grosse Vorteil ist, wenn Branchenkenntnis schon vorhanden ist, ist es für einen Recruiter auch viel einfacher, ein Matching zu machen, weil er halt viel schneller die Verbindungspunkte auch in einem CV findet.
Ja. Und es gibt ja auch bekanntlich eben so interdisziplinäre Fähigkeiten, wo man einfach immer hat oder immer lernt oder in einem Job und wo nicht per se schlecht sind für jetzt eine komplett andere Branche.
Absolut. Also meine Erfahrung ist, dass das Thema Fachkompetenz immer mehr in den Hintergrund auch tritt, dass genau die übergeordneten Kompetenzen sehr relevant sind. Wie teamfähig bin ich, wie sozial kompatibel bin ich?
Absolut.
Bin ich in der Lage, auch all die Zukunftskompetenzen, wo man darüber redet, wie bin ich dort unterwegs, wie flexibel, wie veränderungsfreudig bin ich?
Ja.
Und gerade moderne Unternehmungen achten auf das, schauen schon logischerweise, dass du Skills und Kompetenzen für deine Funktion mitbringst. aber sind, glaube ich, bereiter dazu, auch eben die anderen übergeordneten Kompetenzen ins Auge zu fassen.
Ja. Und um jetzt eben Kompetenzen zu gewinnen, die man jetzt vielleicht nicht hat, würdest du da auch mal empfehlen, vielleicht auch pro bono zu arbeiten für irgendwelche Verbände oder so, wenn man jetzt gerade nicht unbedingt die Chance bekommt, zum einen Jobwechsel zu machen, aufgrund von fehlenden Fähigkeiten?
Also das ist immer wieder eine Frage, die man im Gesamtkontext muss beleuchten. Wenn ich bereits eine Familie habe, die ich vielleicht muss ernähren muss als Studierende und eher Sport studiert habe, ist das wahrscheinlich keine Option.
Ja.
Ich persönlich habe die Haltung, je offener ich in so Prozesse hineingehe und je mehr bereit ich bin, zu lernen, und zwar eben vielleicht auch in Settings zu lernen, wo ich nicht sofort auf der Karriereleiter weiterkomme, das macht sich gut in einem CV, das zeigt das Interesse, es zeigt auch, ich bin bereit, eine extra Meile zu laufen.
Genau, ja.
Und das sind alles positive Aspekte, die gern gesehen werden.
Ja, kann man gut vorstellen. Ja.
Wie ist die Stimmung im Moment auf dem Arbeitsmarkt? Eben, man hat gerade die Krisensituation, viele haben vielleicht den Job verloren. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, es ist eigentlich gerade in diesem Thema sehr, sehr eine spannende Zeit, weil sich nicht unbedingt das zeigt, was man vielleicht erwartet hätte zu Beginn. Es hat sicherlich im Moment auf der einen Seite sehr, sehr kompetente Leute auf dem Jobmarkt, also die aufgrund von dieser Krise ihren Job verloren haben oder sich neu orientieren, weil die Branche sich auch verändert. Und gleichzeitig sehe ich aber immer wieder sehr, sehr spannende Jobs, die auch ausgeschrieben sind, die zur Verfügung stehen. Also es ist überhaupt nicht so, wie wenn das Leben gerade stehen bleibt. Ich habe sehr viele Studierende, die die Frage mir stellen, ist es jetzt die richtige Zeit, den nächsten Schritt zu machen?
Ja.
Und auch das beurteile ich eigentlich immer aufgrund von der Gesamtsituation, die ich sehe. Ich glaube, es ist immer der richtige Moment, den nächsten Schritt zu machen, weil wenn der Impuls da ist, ich muss mich verändern, dann bist du eigentlich an einem Punkt, wo ein nächster Schritt angezeigt ist.
Ja. Und wo sieht man dann die interessanten Jobs? Wo hast du da...
So auf welchen Plattformen?
Genau, hast du irgendwelche Tipps? Deine drei Jobplattformen für Kommunikationssuchende?
Ja, das ist noch schwierig. Also ich habe so zwei, die ich wirklich empfehlen würde. Das eine ist Indeed. Und zwar, weil mir dort immer wieder auffällt, dass die einen Tick schneller sind als so die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Ich weiss nicht, was die für einen Algorithmus dahinter haben, aber dort sehe ich immer wieder früher Jobs als in anderen Plattformen. Und was für euch oder für Studierende im Bereich Kommunikation sicher interessant ist, ist medienjobs.ch,
ja,
wo spezifisch Jobs in diesem Umfeld angeboten werden.
Ja.
Was aber auch interessant sein kann, ich habe auch schon mit Kandidaten geredet, die zum Beispiel in Non-Profit-Organisationen gesucht haben. Auch für das gibt es spezielle Plattformen.
Okay.
Sucht man einfach nach Non-Profit-Jobs und dann kommt man auf das.
Ja. Man hört eben auch oft, dass man durch ein gutes Netzwerk auch an gute Jobs kommen kann. Wir haben in diesem Zusammenhang übrigens auch eine Folge aufgenommen zum Thema Networking mit Arabella Statovci, wo es unter anderem darum geht, sich zu überwinden, allein an Events teilzunehmen, damit man auch neue Menschen kann kennenlernen kann. Wie siehst jetzt du das? Ist es angebracht, einen LinkedIn-Kontakt für eine Vakanz anzuschreiben, wenn man die Person kaum kennt?
Ich finde, es kommt extrem darauf an, wie du das machst. Ich komme manchmal auch Anfragen über von Leuten, die ich sofort ablehne.
Ja.
Und zwar, weil es eben genauso seltsam daherkommt, wenn ich mich sofort frage, was ist dein Motiv, dass du mich kontaktierst. Dann hat es eher einen negativen Effekt. Wenn es mir aber klingt, kommunikativ einen spannenden Auftritt hinzulegen und mich interessant zu machen, dann habe ich auch schon von Leuten gehört, die genau über das Vitamin B oder über das Nutzen von dem Netzwerk genau zu einer spannenden neuen Herausforderung gefunden haben.
Ja, okay.
Ja, man hört immer wieder, dass das Netzwerk einem geholfen hat, einen neuen Job zu finden oder einfach aus dem Umfeld jetzt.
Das ist so, ja. Ich glaube, ich habe eben einmal mitbekommen, dass auch im RAF, früher hast du ja 15 Jobsuche angeben pro Monat und heute zählt eben eigentlich das Kaffee, also das Netzwerk Kaffee eigentlich auch zu einem, wie sage ich dem, Jobbemühungen.
Ja, und wenn man bedenkt, dass 80% der Jobs gar nicht auf den offiziellen Stellenmarkt kommen, das ist ein riesen eine riesen Betrag oder eine riesen Grösse, ja. Oder? Ja. Dann reden wir eigentlich über 20%, die wir quasi bedienen über einen klassischen Bewerbungsprozess. Und die restlichen 80%, die gehen alle unter der Hand weg über Kontakt, über Vitamin B, über ja. Ich bin gerade im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen. Ja. Und aus dem Grund das machen nicht alle Laufbahncoaches oder Karriereberater, auch immer Spontanbewerbungen immer noch als eine okay. gute Waffe in Einsatz bringen.
Ja, mhm, okay.
Das ist ein guter Tipp. Mhm. Du hast vorhin noch viele Tipps gegeben zum CV. Was hast du sonst noch für Tipps, damit das Bewerben klappen tut?
Also ich glaube, Bewerbungsprozess ist ein sehr intensiver Prozess. Und zwar, weil ich muss nachhaltig dranbleiben. Und meine ganze Persönlichkeit kommt eigentlich in jedem Touchpoint, wo ich in Kontakt komme mit meinem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber, zeige ich mich immer. Und wenn ich natürlich auftrete mit meinem Selbstwertgefühl völlig im Keller, weil ich jetzt heute schon 50 Absagen bekommen habe, dann zeigt sich das sofort. Das heisst, ja. Ich muss eine hohe Präsenz zeigen, ich muss dranbleiben, ich muss bereit sein, die Extrameilen zu gehen. Ich muss vielleicht einmal bereit sein, ein bisschen einen unkonventionellen Weg zu gehen zu meinem langfristigen Ziel. Ich habe so viele Laufbahnen, die ich beobachte, wo, wenn man die anschaut, denkt, wann hätte ich gedacht, dass du irgendwann mal dort landest, wo du ja. jetzt bist.
Das ist so, ja.
Ich glaube, das ist entscheidend. Also, und
was bedeutet
man
für dich dann, Entschuldigung, einen unkonventionellen Weg? Was haben denn die gemacht, jetzt zum Auffallen zum Beispiel?
Also zum Beispiel Leute, die völlig aussteigen. Wo eigentlich eine klassische Tellerwäscherkarriere hingelegt haben, schön immer aufgestiegen sind so in der Leiter und irgendwann eine Auszeit genommen haben und völlig etwas Neues anfangen. Menschen, die sich selbstständig machen, machen meistens einen unkonventionellen Weg. Die sind irgendwie schon Unternehmer oder haben das Unternehmertum schon in sich von Anfang an. Das spürt man denen an. Menschen, die sehr viel Geld verdient haben und nachher den Wechsel in eine Non-Profit-Umgebung machen, die sagen, meine Wertelandschaft hat sich verändert, der monetäre Anreiz ist nicht mehr das, was mich befriedigt, ich möchte etwas Sinnvolles tun, was häufig auch mit Lebensphasen zusammenhängt. Also da merkt man auch, dass die Perspektiven sich verändern.
Mhm. Ja, ja. Ja, im Zusammenhang mit der Optik, ich glaube, dort kommt es auch noch ein bisschen darauf an, in welcher Branche man sich bewegt.
Absolut. Ja.
Also eben ein flashy CV kann vorteilhaft sein für die Werbebranche zum Beispiel, aber wenn man sich jetzt im Finanzmarkt bewegt, dann ist das vielleicht eher nicht so gewünscht.
Ja, oder? Ja, also ich glaube, es gibt traditionellere Branchen und es gibt fancier Branchen.
Ja.
Und dementsprechend musst du deinen Auftritt gestalten. Also ich empfehle sogar den Leuten, dass sie zwei, drei Versionen haben, wo sie dann quasi zücken und parat haben.
Ja, schön, ja.
Eine, wo vielleicht eher kürzer ist, also ein One-Pager, wo ich dann eher so ein bisschen quick and dirty kann zur Verfügung stellen. Eine, wo eher ein bisschen fancy, luftig, frisch, knackig daherkommt und ein klassisch traditioneller, der absolut auch seine Begründung hat, dass der so daherkommt.
Ja, okay.
Ist wahrscheinlich das Gleiche auch mit dem Text, oder? Dass man tut man ja die Einleitung sehr standardisiert, sage ich jetzt, schreiben, irgendwie, ich habe den Job gesehen auf der und der Seite. Mhm. Empfiehlst du da irgendwie einen ausgefallenen Einleitungstext zu machen, oder?
Ja, du sprichst es richtig an. Auch das hat wieder damit zu tun, worauf bewirbe ich mich. Mhm. Wenn es zu fancy daherkommt und ich bewirbe mich in einem traditionellen Umfeld, dann finden die sich gar nicht zurecht in diesen Unterlagen.
Da, ja.
Genau.
Ja.
Und gleichzeitig empfehle ich immer sehr nahe an der eigentlichen Ausschreibung, also am eigentlichen Profil, sein Motivationsschreiben zu beschreiben und aufzubauen. Mhm. Weil das dann ist eigentlich ein psychologischer Trick, oder? Also wenn ich all die Schlüsselwörter und die wichtigen Begrifflichkeiten, die in der Funktion gesucht werden, in meinem Motivationsschreiben und auch im CV sichtbar mache, dann ist logischerweise meine Tür weiter offen, als wenn ich zuerst als Recruiter suchen muss, hat der überhaupt die Kompetenzen, weiss der überhaupt, was wir da tun?
Ja.
Das empfehle ich meistens auch.
Oft ist es ja auch so, dass dann die Schlüsselbegriffe dann vom System, also von dem Hiring-System irgendwie aufgenommen werden oder eben auch nicht. Oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ich glaube, ich habe eben auch schon CVs gesehen, wo du wirklich einfach eine Textspalte hast, wo dann alle Begriffe, also alle Keywords eigentlich aufgelistet werden. Aber jetzt nicht wertend, sondern einfach, dass sie drin sind.
Ja. Ja, es gibt, das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich glaube, es gibt nicht der perfekte CV. Aber es gibt viele, die so einleitend sind ihre Hauptkompetenzen zum Beispiel beschreiben, was sie alles sind. Und auch dort ist es wieder eine Frage von der Menge. Oder? Also wenn ich irgendwie ein halbes Jahr, vier Seiten all deine Stärken sehe, dann frage ich mich, okay, stimmt echt das alles so?
Aber also es kann ein
Genau. Aber es kann einen Unterschied ausmachen, weil es wird für mich schnell sichtbar. Ich merke, könnte das passen oder könnte das nicht passen. Und es geht ja eigentlich nur darum, die erste Hürde zu übergehen, oder? Dass du am richtigen Ort ankommst.
Genau,
Jetzt für alle die, die zuhören und sich angesprochen fühlen und gerne eine Beratung von dir hätten, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, also der Kanal ist über das Career Center, wo es auf der Homepage selber gibt eine Möglichkeit, wo man sich direkt anmelden kann für ein Einzelcoaching. Und dann wird das koordiniert durch die Leiterin vom Career Center, Andrea Hausermann. Sie nimmt mit mir Kontakt auf und ich nehme dann meistens direkt mit dem Teilnehmer oder Kandidat Kontakt auf für Terminsuche. Im Moment sind wir sehr viel online unterwegs, machen die Coachings auch via Skype, Zoom, Teams, was man dann so will.
Ja.
Und sonst kann es aber auch vor Ort stattfinden.
Wenn du sagst, auf der Homepage, meinst du die HWZ-Homepage?
Ja, genau.
Ja, okay.
Genau. Hast du noch irgendetwas, wo du gerne uns möchtest mitteilen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen oder Tipps auf den Weg mitgeben?
Was ich immer zu Beginn von meinen Coachings sage, ist, dass ich zuerst kläre, was ist die Erwartung von meinem Gegenüber an mich. Weil logischerweise bin ich nicht die heilbringende Laufbahnberaterin, die euch euren neuen Job vorbereiten kann, sondern es geht darum, was sind deine individuellen Bedürfnisse, und Coaching heisst ja Hilfe zur Selbsthilfe, das heisst, ich unterstütze mit guten Fragen. Natürlich habe ich ein paar Ideen und Tipps im Hintergrund aufgrund von meiner Expertise, aber den Weg gehen die Leute allein.
Schön
gesagt. Das finde ich einen wichtigen Punkt.
Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Danke vielmals, Evelyn, dass du mit uns Zeit verbracht hast.
Sehr spannend gewesen.
Sehr gerne, danke euch.